Wochen sind vergangen und die Welt ist immer noch geschockt von dem beispiellosen Angriff der Hamas-Bewaffneten am 7. Oktober 2023 und den anschließenden Vergeltungsschlägen Israels und der Landinvasion im Gazastreifen. Eine atomare Uhr tickt über dem Heiligen Land. Gibt es eine Möglichkeit, sie zum Schweigen zu bringen? Kann die Diplomatie den Countdown aufhalten? Oder ist es schon zu spät? Der Nahe Osten steht in Flammen und alle Augen sind auf Israel gerichtet. Am 7. Oktober hat die militante Palästinensergruppe Hamas einen tödlichen Angriff auf Israel verübt. Über 5000 Raketen wurden aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert. Hunderte von Hamas-Terroristen sind in Israel eingedrungen. Mindestens 1400 Israelis wurden von Hamas-Terroristen getötet und mehr als 3000 verletzt. Über 200 Menschen, darunter 20 Kinder, wurden von der Hamas als Geiseln genommen. Einige der Gräueltaten, die während des Überfalls begangen wurden, waren unvorstellbar barbarisch und haben die zivilisierte Welt schockiert. Als Reaktion darauf haben israelische Kampfflugzeuge Tausende von Zielen in Gaza getroffen. Seit dem israelischen Terrorangriff sind im Gazastreifen Tausende von Palästinensern getötet und verwundet worden. Mehr als 1 Million Einwohner wurden vertrieben. Gaza ist belagert. Elektrizität, Wasser, Treibstoff und Medikamente sind abgeschnitten worden. Und die Belagerung wird so lange andauern, bis die Geiseln, die von Hamas-Kämpfern von Israel nach Gaza gebracht wurden, freigelassen werden. Dies ist zweifellos die schwierigste Geiselnahme, mit der Israel in seiner Geschichte je konfrontiert war. Aber Israel verfügt über bewährte Erfahrung in der Geiselbefreiung, für die es intensiv trainiert. Die 1957 gegründete geheime Einheit Sayeret Matkal wurde 1976 mit dem Überfall auf Entebbe berühmt, bei dem ihre Kommandos Geiseln aus einem entführten Flugzeug auf einem ugandischen Flughafen retteten. Der Kommandant dieser Einheit war Jonathan Netanyahu, der einzige Tote unter den israelischen Kommandos. Heute ist sein Bruder Benjamin Israels Premierminister. Und bei ihm liegt die Entscheidung über den Fortgang der jüngsten Geiselbefreiungsaktion. Erlebe mit mir noch einmal die Geiselbefreiung in Entebbe und denke über den Feuersturm im Nahen Osten nach, der sich derzeit vor unseren Augen abspielt, und suche nach einer dauerhaften Lösung für diesen scheinbar endlosen Kreislauf der Gewalt und des Blutvergießens, wobei alle Augen auf Israel gerichtet sind. Vier riesige Herkules-Transportflugzeuge, die mit stark reduzierter Geschwindigkeit flogen, glitten über das unsichtbare Wasser des Viktoriasees im Herzen Afrikas. Die Operation Thunderbolt verlief nach Plan. Plötzlich tauchten Lichter der Landebahn vor ihnen auf. Der Flughafen Entebbe in Uganda war hell erleuchtet. Damit hatten sie nicht gerechnet. Sind sie in eine Falle geflogen? David, der die führende Herkules steuerte, brachte sie in einem solchen Winkel herunter, dass sie aus dem Himmel zu fallen schien. Sie glitt fast geräuschlos auf die Landebahn mit einer Geschwindigkeit, die sorgfältig berechnet war, um sie bis auf wenige Meter an das alte Terminalgebäude heranzubringen, in dem die Geiseln festgehalten wurden. Die Geiseln waren Passagiere der Air France Flug 139 von Tel Aviv nach Paris. Bei einer planmäßigen Zwischenlandung in Athen hatte eine Gruppe von Terroristen das Flugzeug zusammen mit den anderen 9 Passagieren bestiegen. Sie entführten das Flugzeug und zwangen es zur Landung in Libyen, wo es aufgetankt wurde, bevor es zum Flughafen Entebbe in Uganda flog. Weitere Terroristen schlossen sich den Entführern in Entebbe an. Die Entführer forderten ein Lösegeld von 5 Millionen Dollar für die Freilassung des Flugzeuges und seiner Passagiere. Sie verlangten auch, dass Israel 40 verurteilte Terroristen und 13 weitere Gefangene in 4 anderen Ländern freilässt. Sie gaben der israelischen Regierung eine Frist von 48 Stunden, um der Forderung nachzukommen, oder sie würden die Geiseln hinrichten. Während die Frist ablief, gelang es den Israelis, die Frist zu verlängern, und sie beschlossen, eine Rettungsaktion durchzuführen. Sie nannten sie Operation Thunderbolt. Die Operation Thunderbolt wurde sorgfältig geplant und einstudiert. Jeder Mann an Bord der vier Transporter wusste genau, was er zu tun hatte. Die Männer verließen die Flugzeuge fast bevor sie anhielten und jeder rannte zu seinem zugewiesenen Ziel. Es war totenstill. Aber es gab keine Falle. Sie waren nicht entdeckt worden. Die Schießerei im Aufenthaltsraum dauerte 1 Minute und 45 Sekunden. Alle sieben Terroristen wurden getötet. Zwei Geiseln gerieten in das Kreuzfeuer und ein israelischer Soldat kam ums Leben. Das alles geschah am Morgen des 4. Juli 1976. Der gewagte Überfall begann 1 Minute nach Mitternacht. Nach einer knappen Stunde war die Bodenoperation abgeschlossen und alle vier Flugzeuge waren wieder in der Luft. An Bord befanden sich mehr als 100 befreite Geiseln, israelische und französische Staatsbürger, die von ihren Entführern noch am selben Morgen bei Tagesanbruch hingerichtet werden sollten. Der einzige israelische Militärangehörige, der bei dem gewagten Überfall ums Leben kam, war Jonathan Netanyahu. Er war der Anführer der Rettungskräfte. Er wurde getötet, als er die Geiseln in die Sicherheit des Flugzeugs führte. Die Mission wurde später zu Ehren von Jonathan Netanyahu in Operation Jonathan umbenannt. Er war der ältere Bruder von Benjamin Netanyahu, dem israelischen Ministerpräsidenten, der derzeit mit einer anderen Geiselnahme beschäftigt ist. Die Operation Entebbe bedeutete einen dramatischen Sieg über den Terrorismus, aber die Gefahr war damit nicht gebannt. 47 Jahre später ist Israel weiterhin mit Terror und Geiselnahmen konfrontiert. Was ist also die Antwort? Gibt es eine Möglichkeit, diesen scheinbar endlosen Kreislauf der Gewalt im Nahen Osten zu stoppen? Wirft die Bibel ein Licht auf diese Angelegenheit? Schlägt sie eine Lösung vor? Lass mich das genau hier sagen. Es gab eine Zeit, in der Bibelstudenten frei über den Nahen Osten, seine Geschichte und seine Beziehungen zu biblischen Prophezeiungen und Vorhersagen sprechen konnten. Und die meisten Menschen hörten mit Interesse zu. Aber heute machen tiefsitzende Loyalitäten auf beiden Seiten des Konflikts jede Diskussion über die Situation in diesem Gebiet fast zu einem Aufwiegeln. Man muss sich nur die gegnerischen Kundgebungen und Proteste in aller Welt ansehen, um dies zu erkennen. Die Plattformen der sozialen Medien sind zu einem Propagandaschlachtfeld im Krieg zwischen Israel und Gaza geworden. Die Diskussion ist von Aggression, Hass, Fehlinformation und Propaganda geprägt. Und doch weiß jeder Bibelstudent, dass der Nahe Osten im Zentrum der biblischen Geschichte und Prophezeiung steht. Es ist also nicht verwunderlich, dass er ein Sturmzentrum auf den Höhepunkt der Erdgeschichte ist. Was können wir tun? Wir müssen darüber reden. Aber jedes Wort muss sorgfältig gewählt werden und jeder Gedanke muss vorsichtig ausgedrückt werden. Menschen sind leicht beleidigt, entfremdet oder verärgert. Es ist also nicht unsere Absicht, eine Agenda zu verfolgen oder in diesem Konflikt Partei zu ergreifen. Ich bin entsetzt über einige der Ereignisse, die stattgefunden haben. Aber ich möchte die Tatsachen einfach ins rechte Licht rücken, damit wir über ihre Beziehung zur Bibel, ihre Geschichte und ihre Vorhersagen sprechen können. Und heute sprechen wir zufällig über Israel. Denn im Moment sind alle Augen auf Israel gerichtet. Wahrscheinlich wächst nirgendwo auf der Welt ein junger Mensch auf und verbringt sein Leben so nah am Schatten des Todes wie in Israel. Ganz Israel befindet sich ständig in Alarmbereitschaft. Männer und Frauen müssen oft ihr Handwerkszeug ablegen und sich buchstäblich auf der Flucht der Armee anschließen. Das erleben wir gerade jetzt, da Hunderttausende von israelischen Soldaten und Reservisten zum aktiven Dienst einberufen werden. Seit dem Tag seiner Geburt, selbst mitten im Krieg, hat Israel das Schwert nicht mehr aus der Hand legen können. Es gab einen Krieg nach dem anderen, eine Schlacht nach der anderen. Von drei Seiten, von feindlichen Mächten umzingelt, scheint es für Israel weder Frieden noch Erleichterung zu geben. Ist es da ein Wunder, dass ihre jungen Männer und Frauen Fähigkeiten und Mut entwickelt haben, die man nur schwerlich nicht bewundern oder zumindest respektieren kann? Die Operation Thunderbolt, die die Elemente Geheimhaltung, Schnelligkeit und Überraschung miteinander verband, war eine typische israelische Operation. Da sie ihren Feinden zahlenmäßig hoffnungslos unterlegen ist, ist sie überzeugt, dass dies die einzige Möglichkeit ist, sich zu verteidigen. Deshalb sind ihre Armee und ihre Luftwaffe zu Experten im Nachtkampf geworden, zu Experten für Überraschungen, zu Experten für das Unerwartete. Es war Salomo, der sagte: Weisheit siegt über Stärke, Wissen vor roher Gewalt. Denn Kriege werden durch geschickte Strategie gewonnen. Und das ist es, was die Israelis getan haben. Sie haben eine meisterhafte List entwickelt, seit den Tagen von Gideon bis heute. Und wie durch ein Wunder scheinen sie allen Widrigkeiten zum Trotz überlebt zu haben. Und nun befindet sich Israel wieder im Krieg und ist gezwungen, sich zu verteidigen. Aber dies ist eine andere Art von Krieg. Am 7. Oktober startete die palästinensische Terrorgruppe Hamas einen beispiellosen Land-, See- und Luftangriff auf Israel. Tausende von Raketen wurden abgefeuert. Ihre Bewaffneten überquerten die Grenze und griffen Siedlungen, ein friedliches Musikfestival, Dörfer und Städte an. Sie gingen buchstäblich von Haus zu Haus, von Tür zu Tür und nahmen gezielt Zivilisten ins Visier. Alle Zivilisten, Babys, ältere Menschen, Frauen und Kinder. Keiner wurde verschont. Es war das schlimmste Massaker an Juden seit dem Nazi-Holocaust im Zweiten Weltkrieg. Mehr als 1400 Israelis wurden an einem einzigen Tag getötet. Und mehr als 200, darunter Kleinkinder und ältere Menschen, wurden gefangen genommen und als Geiseln nach Gaza gebracht. Als Reaktion darauf führte das israelische Militär tausende von Luft- und Artillerieangriffen auf Ziele der Hamas in Gaza durch. Tausende von Palästinensern, darunter auch Frauen und Kinder, wurden getötet. Die Krankenhäuser und Leichenhallen sind überfüllt. Wenn man die Gewalt und den Hass betrachtet, die Israel und den Gazastreifen jetzt erfüllen, kann man sich nur fragen, ob Frieden in Israel überhaupt realistisch ist. Juden und Muslime haben beide eine emotionale Bindung an diesen Landstrich. Wie hat sich diese Situation in der Neuzeit entwickelt? Werfen wir einen Blick auf die Wurzeln des Problems. Nach der Niederlage des Osmanischen Reiches im Ersten Weltkrieg übernahm Großbritannien die Kontrolle über das als Palästina bekannte Gebiet. Das Land wurde von Juden und Arabern sowie von anderen kleineren ethnischen Gruppen bewohnt. Die Spannungen zwischen Juden und Arabern wuchsen, als die internationale Gemeinschaft Großbritannien den Auftrag erteilte, in Palästina ein nationales Heimatland für das jüdische Volk zu schaffen. Für die Juden war Palästina die Heimat ihrer Vorfahren und das schon seit über 3000 Jahren. Aber auch die palästinensischen Araber beanspruchten das Land für sich und lehnten den Umzug ab. Zwischen den 1920er und 40er Jahren stieg die Zahl der Juden, die dorthin kamen, an, da viele vor der Verfolgung in Europa und insbesondere vor dem Holocaust der Nazis im Zweiten Weltkrieg flohen. 1947 stimmte die UNO für die Aufteilung Palästinas in einen jüdischen und einen arabischen Staat. Dieser Plan wurde von den jüdischen Führern akzeptiert, aber von der arabischen Seite abgelehnt und daher nie umgesetzt. Und dann, 1948, als das Problem nicht gelöst werden konnte, zog sich Großbritannien zurück und die jüdischen Führer erklärten die Gründung des Staates Israel. Er sollte ein sicherer Zufluchtsort für Juden sein, die vor Verfolgung fliehen, und ein nationales Heimatland für Juden. Die Kämpfe zwischen jüdischen und arabischen Milizen hatte sich seit Monaten verschärft. Und am Tag, nachdem Israel seine Staatlichkeit erklärt hatte, griffen 5 arabische Länder an. Hunderttausende von Palästinensern flohen oder wurden aus ihren Häusern vertrieben, in dem, was sie Al-Nakba oder die Katastrophe nennen. Als die Kämpfe im folgenden Jahr in einem Waffenstillstand endeten, kontrollierte Israel den größten Teil des Gebiets. Da es aber nie ein Friedensabkommen gab, kam es in den folgenden Jahrzehnten zu weiteren Kriegen und Kämpfen. In einem Krieg im Jahr 1967 besetzte Israel Ostjerusalem und das Westjordanland sowie den größten Teil der syrischen Golanhöhen, den Gazastreifen und die ägyptische Sinai-Halbinsel. Dies machte viele Palästinenser zu palästinensische Flüchtlinge. Die meisten palästinensischen Flüchtlinge und ihre Nachkommen leben im Gazastreifen und im Westjordanland sowie in den Nachbarländern Jordanien, Syrien und Libanon. Weder ihnen noch ihren Nachkommen wurde von Israel erlaubt, in ihre Heimat zurückzukehren. Israel sagt, dies würde das Land überfordern und seine Existenz als jüdischer Staat bedrohen. Israel hält immer noch das Westjordanland besetzt und beansprucht ganz Jerusalem als seine ewige Hauptstadt, während die Palästinenser Ostjerusalem als Hauptstadt eines erhofften künftigen palästinensischen Staates beanspruchen. Die USA sind eines der wenigen Länder, die Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkennen. In den letzten 50 Jahren hat Israel Siedlungen im Westjordanland und in Ostjerusalem gebaut, wo heute mehr als 700.000 Juden leben. Der Gazastreifen ist ein schmaler Streifen zwischen Israel und dem Mittelmeer, mit einer kurzen südlichen Grenze zu Ägypten. Mit einer Länge von nur 41 Kilometern und einer Breite von 10 Kilometern hat er mehr als 2 Millionen Einwohner und ist einer der am dichtesten besiedelten Orte der Erde. Der Gazastreifen wird von der Hamas regiert, einer militanten islamistischen Gruppe, die sich der Zerstörung Israels verschrieben hat und von den meisten westlichen Ländern als terroristische Gruppe eingestuft wird. Die Hamas gewann die letzten Wahlen der Palästinenser im Jahr 2006 und übernahm im folgenden Jahr die Kontrolle über den Gazastreifen, indem sie die rivalisierende Fatah-Bewegung des im Westjordanland ansässigen Präsidenten Mahmoud Abbas verdrängte. Seitdem haben die Kämpfer im Gazastreifen mehrere Kriege mit Israel geführt, das zusammen mit Ägypten eine teilweise Blockade des Streifens aufrechterhalten hat, um die Hamas zu isolieren und Angriffe zu unterbinden, insbesondere den wahllosen Abschuss von Raketen auf israelische Städte. Da Israel und die Palästinenser einen weiteren Krieg beginnen, stellt sich die Frage, ob Israelis und Palästinenser für immer in einem schrecklichen Kreislauf der Gewalt gefangen sind, in dem Tausende von Familien auf beiden Seiten für immer um ihre verlorenen Kinder, Eltern oder Geschwister trauern. Ist Frieden in Israel überhaupt realistisch? Viele Menschen fragen sich heute, was sagt die Bibel? Wirft die Bibel ein Licht auf diese Frage? Schlägt sie eine Lösung vor? Nun, laut der biblischen Geschichte ist das, was wir heute im Nahen Osten erleben, die längste Familienfehde der Geschichte. Es ist ein Kampf zwischen den Nachkommen zweier Halbbrüder von Abraham. Ismael und Isaak waren Abrahams Söhne von verschiedenen Müttern. Die Araber verfolgten ihr Erbe über Ismael zurück zu Abraham. Die Juden führten ihr Erbe durch Isaak auf Abraham zurück. Nun hatte Isaak einen Sohn namens Jakob, dessen Name in Israel geändert wurde. Er hatte 12 Söhne, von denen die Juden abstammen. Die Nachkommen von Isaak und Ismael, die Juden und die Araber, streiten noch heute um das Erbe Abrahams. Sie wetteifern um dasselbe Land. Das ist es, worum sie kämpfen. Nun hat Gott die Juden dazu auserwählt, seine besonderen Vertreter in dieser Welt zu sein. Er machte Israel viele wunderbare Verheißungen, die von ihrem Gehorsam und ihrer Loyalität zu Gott abhängig waren. Als Jesus kam, wurden die Verheißungen auf all diejenigen ausgeweitet, die Jesus als den Messias annehmen. Die Bibel sagt, wenn du zu Christus gehörst, dann bist du Abrahams Same und Erbe nach der Verheißung. Der Zugang zu den besonderen Segnungen Gottes und zu den Verheißungen, die Abraham gegeben wurden, ist nicht davon abhängig, dass man ein echter Jude ist. Vielmehr hängt er von der Annahme Jesu durch Juden, Heiden, Griechen oder andere Nationalitäten ab. Juden können jetzt einen doppelten Segen erhalten. In gewissem Sinne wurden sie zweimal auserwählt. Zum einen durch ihr jüdisches Erbe und zum anderen durch die Entdeckung und Annahme des Messias. Durch die Jahrhunderte hindurch und bis in die Gegenwart hinein hatte und hat Gott eine besondere Liebe zu den Juden. Es bleibt also die Frage, wie wir mit der Situation umgehen, die heute in Israel und im Gazastreifen explodiert. Und wie sollten wir angesichts der entflammten Leidenschaften in unserem eigenen Land, in unserer eigenen Nachbarschaft reagieren? Nun, unabhängig davon, auf welcher Seite man in diesem Konflikt steht, sind wir als Nachfolger Christi dazu berufen, Leuchttürme der Liebe im Angesicht der Angst zu sein, Leuchttürme des Friedens im Angesicht des Konflikts, Leuchttürme der Nächstenliebe im Angesicht von Dämonisierung und Spaltung. Mögen wir in den kommenden Tagen alles tun, was wir können, um unsere jüdischen und muslimischen Nachbarn zu lieben und zu unterstützen. Beten wir für ein schnelles Ende dieses grausamen Krieges. Und denke daran, dass Jesus Jerusalem ein Haus des Gebets für alle Völker nannte. Das Haus des Herrn soll ein sicherer Ort sein, ein Ort, an dem Freude und Gebet frei wachsen. Alle Facetten des Begriffs Haus des Gebets sind für unseren Herrn wichtig. Und sie sollten auch für uns wichtig sein. Wenn wir an das Haus des Herrn denken, wenn wir an Israel und die heilige Stadt Jerusalem denken, dann sollten wir diese Dinge im Auge behalten. Wir sollten darauf achten, dass wir keine Selbstsucht, keinen Rassismus, keine Uneinigkeit oder irgendetwas anderes mitbringen, das die Versammlung von Gottes Volk an einem Geist des süßen, freudigen Gebets hindern würde. Mögen wir die Freude und die Gegenwart des Herrn schätzen, wenn wir uns versammeln oder diese Dinge mit anderen besprechen. Lasst uns also für Jerusalem beten. In Psalm 122 ruft uns die Bibel auf, für den Frieden in Jerusalem zu beten. Und das war noch nie so wichtig wie heute. Während einige dies ausdrücklich zur Unterstützung Israels verwenden, haben andere darauf hingewiesen, dass die heutige Stadt voll von Juden, Christen, Muslimen, Israelis, Palästinensern und unzähligen anderen Nationalitäten ist. Wenn wir diesen Schmelztiegel von einer Stadt erheben und für den Frieden innerhalb ihrer Mauern beten, ist das auch ein Gebet für Einheit und Harmonie zwischen allen Gemeinschaften. Die einzige wirklich dauerhafte Lösung für Gewalt und Krieg in Israel ist die Rückkehr des Friedensfürsten. Als Jesus in Bethlehem geboren wurde, waren seine ersten Besucher die jüdischen Hirten. Und dann kamen die Weisen aus dem Morgenland, die arabischen Prinzen. Ich denke, wenn Jesus wiederkommt, wird es wieder so sein. Ich stelle mir gerne vor, dass in der großen Menschenmenge, die darauf wartet, ihn willkommen zu heißen, jüdische Hirten und Bauern und ehemalige Kämpfer und weise Männer aus der arabischen Welt sein werden und alle anderen von uns, einschließlich dir und mir. Und hier ist eine wirklich gute Nachricht. Jesus ist der Fürst des Friedens. Er kann Frieden in unruhige Städte bringen, in unruhige Nationen und auch in unruhige Herzen. Wenn du Jesus Raum gibst, macht er dir eins der größten Geschenke. Hier ist es, was er sagt. Ich verlasse euch mit einem Geschenk, dem Frieden des Geistes und des Herzens. Und der Friede, den ich gebe, ist nicht zerbrechlich wie der Friede, den die Welt gibt. Also seid nicht beunruhigt oder ängstlich. Der Friede, der von der Welt kommt, ist völlig nebensächlich. Wenn du eine gute Arbeit hast, dann hast du Frieden. Aber wenn du deinen Job verlierst, bist du nicht mehr in Frieden. Wenn du Geld auf der Bank hast, dann bist du in Frieden. Aber wenn das Geld weg ist, dann hast du keinen Frieden mehr. Jesus gibt dir ein göttliches Geschenk. Eine andere Art von Frieden. Die Bibel nennt ihn den Frieden, der alles Verständnis übersteigt. Und was bedeutet das? Nun, es bedeutet, dass man Frieden hat, wenn es keinen offensichtlichen oder sichtbaren Grund gibt, warum man in Frieden sein sollte. Alles um dich herum könnte in Chaos sein. Aber aus irgendeinem unerklärlichen Grund bist du in Frieden. Das ist der Friede, der das Verständnis übersteigt. Und er kann nur von Jesus, dem Friedensfürsten, kommen. Jesus möchte dir diese Art von Frieden geben, damit du nicht beunruhigt bist oder Angst hast. Sei nächstes Mal wieder dabei, wenn wir eine weitere Reise des Lebens miteinander teilen werden. Bis dahin, lass uns zu dem Gott beten, der Frieden in unsere Herzen und Frieden in den Nahen Osten bringen kann. Lieber himmlischer Vater, unsere Welt ist wieder Zeuge eines Krieges im Heiligen Land. Einmal mehr sind alle Augen auf Israel gerichtet. Wir beten für Jerusalem. Wir beten mit den Angehörigen der Opfer und wir beten für alle, die Stunden des Terrors, des Schreckens und der Angst durchleben. Wir beten für die Menschen in der Region und beten für den Frieden. Insbesondere beten wir für die Sicherheit aller Zivilisten, ob Einwohner oder Touristen und Pilger. Und wir beten für eine Beendigung der Gewalt und die Freilassung aller Geiseln. Komm, Herr Jesus, komm. Wir beten im Namen Jesu. Amen.